Almuts Pausentee, der RND-Fußball-Podcast mit Almut Schuld und Roman Gerdt.
Herzlich willkommen zur neuen Woche Almuts Pausentee. Roman, ich bin froh, dass du wieder da bist, dass ich mit dir sprechen kann und du neue Eindrücke von der Nationalmannschaft mitbringst. Aber wir fangen mal vorher mit meiner Anekdote an, aber du darfst natürlich erstmal Hallo sagen.
Hi Almut, da bin ich ja froh, dass ich Hallo sagen darf. Und ich habe ja auch aus Nationalmannschaftssicht Positives zu berichten. 2 Siege und einen souveränen Einzug erstmals in diese Nations League K.O.-Phase. Also ich glaube, die deutsche Nationalmannschaft ist weiter auf einem guten Weg und setzt auch ja wieder neue Maßstäbe im positivsten aller Sinne, glaube ich.
Neue Maßstäbe. Boah, wer hätte gedacht, dass das vor einem Jahr so kommt. Aber fangen wir an mit meiner Anekdote. Die ist auch wirklich passiert der Woche. Es war sehr lustig. Wir waren Auswärtsspiel bei Bay FC. Also Bay FC kommt man nicht ganz drauf, aber es ist in der Nähe von San Francisco.
Nicht der FCB.
Der BFC. Der BFC, nicht der FCB, aber ja. Ein neues Franchise, wie man so schön sagt, hier in der Liga. Die erste Saison, die sie spielen, und dementsprechend waren wir alle sehr neugierig, wie denn da so die Bedingungen aussehen, weil viele von uns schon die Erfahrung gemacht haben, dass im ersten Jahr eines Clubs meistens die Trainingsbedingungen und auch ja alles drumherum noch nicht ganz so rund läuft und noch etwas ruckelt. Und als wir dann dort ankamen und naja, es sind 2 Stunden Zeitverschiebung, das heißt, dass man normalerweise 2 Tage vorher anreist und 2 Tage vorher reist dann, dass man Matchday minus one auch einmal trainiert dort vor Ort. Und in dieser Liga ist es so, das finde ich auch sehr, sehr kurios, dass man den Anspruch hat, auf dem gleichen Trainingsgelände zu trainieren wie die Heimmannschaft. Das können sie in dem Sinne gar nicht verbieten. Also wenn wir bei Bay FC trainieren wollen, dann müssen die ja sagen. Wir müssen dann halt nur darauf warten, welche Zeit sie uns zur Verfügung stellen, können dann sagen, okay, das nehmen wir an, oder wir müssen uns selber um den Trainingsplatz kümmern. Deswegen haben wir auch schon mal auswärts bei einigen College-Mannschaften oder so trainiert. Aber diesmal haben wir dann dort auf dem Trainingsgelände trainiert. Und ja, als wir dann auf dem Platz waren, haben wir alle gedacht, ach du meine Güte, dieser Trainingsplatz war so schlecht im Vergleich zu unserem, dass wir gedacht haben, also das Stadion, das kann nicht noch schlechter sein. Tatsächlich wurden wir am nächsten Tag nochmal überrascht, weil dieser Platz noch viel schlechter war. Also ich habe schon lange nicht mehr in der ersten Liga auf so einem schlechten Platz trainiert und auch dann gespielt. Katastrophe, aber lustig war dann, dass sich alle Spielerinnen in meiner Mannschaft eigentlich gefreut haben, dass sie nicht mehr getradet werden dürfen, weil gleich der Satz kam, also zu diesem Verein werde ich um alles Geld der Welt nicht wechseln, weil es keinen Spaß macht, dort zu spielen. Also man konnte sich eigentlich als Spielerin einen anderen Verein, die Internas angucken, die sehr wichtig sind, ohne dass man ja irgendwie reinschleichen muss oder ähnliches, sondern es ist in dieser Liga einfach möglich, andere Vereine anzugucken.
Zugang ganz offen, einmal gucken, ohne Maulwurf wieder, oder doch mit Maulwurf vielleicht auf dem Rasen dann.
Der hat Maulwurf auf dem Rasen, der war da.
Wenn die Bedingungen so schlecht waren. Total witzig, also ich kenne das nur, ich kommentiere ja auch Volleyball-Bundesliga und ich weiß, dass im Volleyball auch so ist, dass gerade internationale Spiele oder wenn weite Reisen sind, dann am Tag vorher Anreise ist und am Morgen dann in der gleichen Halle logischerweise, in der auch abends gespielt wird, dann das Abschlusstraining abgehalten wird, ist bei der Nationalmannschaft auch normal, aber dass man quasi die Trainingsbedingungen der Gegnerin oder des Gegners dann sozusagen sieht und gerade wenn sie besonders schlecht sind, dann hat man seinen Eindruck schon mal abgestempelt.
Ja, also das ist ja auch nochmal, wenn du mit der Nationalmannschaft unterwegs bist, dann darfst du oftmals beim Auswärtsspiel Abschlusstraining im Stadion machen oder die zumindest das Stadion angucken. Es kommt drauf an, auf den Zustand des Rasens, ob du da trainierst oder nicht. Und das ist ja auch bei Turnieren so, dass man immer Zugang zum Stadion hat. Aber zum Trainingsgelände, also sagen wir mal, Dortmund würde jetzt einfach mal an die Sebener Straße kommen und bei den Männern da trainieren. Weiß nicht, wie der FC Bayern das finden würde, aber hier ist es Usus, das ist sehr lustig.
Da weiß man im Zweifel vielleicht schon, wie es aussieht oder zumindest hat man da schon mal einen deutlich besseren Eindruck oder weil kann davon ausgehen, dass es professionell ist, aber vielleicht wäre man an der anderen Stelle trotzdem verwundert bis schockiert, glaube ich aber nicht. Aber ja, wäre auf jeden Fall witzig.
Aber das muss ich bei uns in der Liga nicht mal rumsprechen, weil vermutlich fast alle Mannschaften dort trainiert haben oder es in Anspruch genommen haben. Das heißt, Bay FC muss sich jetzt in der nächsten Saison richtig anstrengen, um gute Spielerinnen zu bekommen, weil hier aus der Liga jeder weiß, das muss ich mir sonst mit Schmerzensgeld bezahlen lassen, dass ich jeden Tag auf diesen Acker gehe.
Das ist auf jeden Fall dramatisch, aber vielen Dank, cooler Einblick mal wieder. Und bin jetzt gespannt drauf, welches Thema du dann heute für uns mitgebracht hast.
Ja, ist vielleicht so ein bisschen offensichtlich. In der Nationalmannschaftswoche dreht sich ja immer sehr, sehr viel darum. Und klar bin ich auch auf so einige Aussagen oder auch auf einige Artikel jetzt gestoßen. Ein Jahr Julian Nagelsmann, Bilanz und hin und her und so weiter. Und jetzt sprechen alle schon gleich wieder, obwohl ja der Vertrag erst im April verlängert wurde, darum, den Vertrag mit Julian Nagelsmann wiederum über 2026 hinaus zu verlängern. Und das finde ich ungemein kurios, weil wir ja theoretisch von einigen Bundestrainern davor gelernt haben, vor einem Turnier wiederum zu verlängern. Warum macht man denn das? Und es wurde immer angezweifelt, ob das überhaupt der richtige Zeitpunkt ist. Und jetzt hat Julian Nagelsmann noch fast 2 Jahre Vertrag. Und wir Deutschen sind in unserem Rat so gefangen, dass wir sofort diese Frage wieder aufwerfen. Was sagst du dazu?
Ich weiß gar nicht. Also die Frage ist ja, wer das sozusagen aufwirft. Also es war natürlich vor der EM und das ist ja wohl ganz klar und nachvollziehbar immer die Frage, na, wie geht's denn danach weiter? Und ne, in der März-Länderspielphase war immer so, naja, wenn der danach irgendwie versagt, dann ist er weg. Klar, wenn's gut ist und was ist, wenn ein anderer Club ihn will? Und im Hintergrund gab's dann natürlich auch schon lange Gespräche, ist ja logisch. Aber die Öffentlichkeit hat dann im April sozusagen auch relativ, auch überraschend für die heutige moderne Kommunikation, da rutscht doch normalerweise ja irgendwie mal irgendwas raus oder es rutscht irgendwas durch. Das ging ja Knall auf Fall, dass es hieß, okay, bis 26 macht er weiter, macht sein Trainerteam weiter, macht Rudi Völler weiter. Dann war das Thema durch über die EM hinaus und das Zutrauen darin, dass es eine gute EM wird, und das ist ja auch bestätigt worden, das war dann von allen Seiten gegeben. Und Andreas Rettig, der Sportgeschäftsführer vom DFB, hat im Interview mit uns ja dann kurz nach der EM auch nochmal gesagt, wir wussten auch, dass er andere Angebote hat und dass das keine wirtschaftliche Entscheidung ist. Also man stand da auch wirklich hinter. Und jetzt, wie du richtig sagst, ist ein gutes Turnier auf jeden Fall im Sommer gespielt worden. Die Nations League sieht auch gut aus. Und jetzt schon über 2026 zu reden, sozusagen dieses große Ziel, das ist ja da, und ich glaube, Rudi Völler hat es ja auch auf Nachfrage dann im Interview mit den Kollegen der Bild, glaube ich, sozusagen aufgeworfen und sagen, ja, wir würden natürlich auch gerne, Klammer auf, sein Vertrag läuft bis 26, Klammer zu, wir würden gerne auch mit ihm weitermachen und das ist ein toller Trainer. Der DFB würde gut daran tun, egal wie gut die Arbeit ist und egal wie gut es läuft, das Thema gar nicht erst wieder aufzumachen. Das hätte man, aber Rudi Völler ist nun mal Rudi Völler, Bundesrudi.
Da, aber der Präsident hat sich jetzt raus, ja, ne? Mittlerweile auch schon dazu geäußert und hat gesagt, oh, ja, er kann das gut verstehen und findet da eigentlich nichts Negatives dran.
Ja, grundsätzlich ist da auch nichts Negatives dran, aber Julian Nagelsmann wurde dann ja auf der Pressekonferenz einen Tag vor dem Spiel gefragt und er ist dann, ja, man muss fast schon sagen, mittlerweile gewohnt in aller Gelassenheit und mit einem kleinen Schmunzeln im Gesicht abmoderiert und gesagt, naja, der Rudi ist ja auch noch bis 2026 da und lasst uns erstmal, auch wieder spannend, lasst uns erstmal die Nations League gewinnen und uns für die WM qualifizieren und dann eine gute WM spielen. Wieder so in so einem Nebensatz wie dieses, jetzt muss ich 2 Jahre warten oder man muss 2 Jahre warten, bis man die WM gewinnt. Das muss man ja auch der Fairness halber sagen. So war es formuliert, nicht wir, sondern man. Aber trotzdem, ist wieder so im Halbsatz versteckt irgendwie wieder, ja, jetzt lass uns erstmal die Nations League gewinnen, dann gucken wir weiter. Finde ich wieder spannend, aber ich finde, er hat es dann wieder ganz gut eingefangen. Aber der Impuls, und das ist die Gegenfrage, die ich dir stellen würde, gerade wenn man gelernt hat, Frauennationalmannschaft, U21, Löw, Flick und so weiter, also gibt ja genügend Beispiele, wo man gemerkt hat, besser ist es, mal Turniere spielen zu lassen und jetzt ist ja auch ein Turnier vorbei und der Vertrag ist ja noch 2 Jahre. Wie kommt sowas dann auch bei Spielern oder Spielerinnen an vielleicht, die dann immer wissen, oh, jetzt habe ich schon wieder hier so ein Thema, wir waren auch gerade ganz gut im Fluss. Lässt man sich dann davon irgendwie vielleicht auch beeinflussen? Das wäre sozusagen die Folgefrage. Oder ist das eigentlich egal, was der Trainer macht vertraglich? Auch wenn es immer ein großes Thema ist, gerade beim Bundestrainer.
Ich glaube, es kommt ganz darauf an, wie man zu dem Trainer oder der Trainerin steht. Wenn man ein gutes Verhältnis hat, dann freut man sich wahrscheinlich auch. Dann ist da Ruhe drin, können gern verlängern, ist ja kein Problem. Wenn man vielleicht eher darauf hofft, dass es irgendwann mal einen Wechsel gibt, damit man eine Chance bekommt, weil man es vielleicht sich irgendwie verspielt hat, dann ist die Situation natürlich eine andere. Und ansonsten weiß man als Spielerin, dass da immer abseits irgendwas geschrieben werden muss in den Medien und die Medien irgendwas suchen. Und wenn's dann,
ja gut, das war bei Rudi Völler jetzt fairerweise.
Ja genau, aber wenn es dann halt über das Trainerteam ist, dann sagt man, nur wird wenigstens nicht über mich geschrieben. Also mich hat das dann immer nicht so tangiert. Es ging einfach nur wirklich wieder genau darum, dass wir vor einem Jahr das haben wir ja schon mal ausgewertet, ne, an diesem Status waren, von wegen, oh, die Nationalmannschaft, es geht bergab und jetzt kommt der Nagelsmann und dann hat er auch noch im November die Spiele gegen Österreich und gegen die Türkei verloren und dann ging es irgendwie, ja, weiter, was kann denn dann passieren und plötzlich hat man halt so einen riesen Aufwind und jetzt wurden ja auch gerade 4 wichtige Spieler verabschiedet und dann waren jetzt auch zur Maßnahme wieder unheimlich viele Verletzte, was man so sonst nicht hatte und es irgendwie auch auffangen musste. Und dann hat auch der Bundestrainer nicht unbedingt auf Spieler zurückgegriffen, die schon mal im Dunstkreis waren und mit denen man vielleicht gerechnet hätte, sondern hat Neulinge nominiert. Die hat gedacht, oh Gott, was kann das denn jetzt werden? Und jetzt sind wir doch nicht erfolgreich. Und tada, jetzt sind wir erfolgreich, was ja auch gut ist. Und dann kommt halt gleich wieder das sozusagen überziehen, dass man sagt, oh, jetzt müssen wir den Trainer aber halten. Also ich find's spannend, aber das, was eigentlich das Positive ist, was auch Nagelsmann jetzt wieder ausgezeichnet hat, egal, wer da auf dem Platz gestanden hat, theoretisch seit diesem Jahr, seit Anfang dieses Jahres, man hat die Handschrift von ihm gesehen, man hat die Spielidee gesehen, man hat den Einsatz gesehen von den Spielern und das finde ich herausragend und dass er sich halt auch in seinen Nominierungen so sicher ist und dass er auch Fragen oder Zweifel, die aufkommen, wie jetzt zum Beispiel auch zu Doppelsechs mit Pavlovic und Stiller, dass er die einfach so abtut und sagt, Leute, meine Entscheidung, gestandene Spieler, ich brauche an denen nicht zu zweifeln und ich fange auch nicht an zu zweifeln, wenn ihr es tut, sondern ich habe meinen Weg, der läuft und der läuft sehr gut und er wirkt unheimlich gefestigt in dem und das finde ich toll und das ist wahrscheinlich auch die Grundlage, dass die Mannschaft so gut spielt.
Da steckt jetzt ganz viel drin. Also ich finde zum einen, das, was du sagst, steht, glaube ich, über dieser Länderspielpause, über diesen 2 Spielen. System schlägt Personal, also als Schlagzeile zu sagen. Da ist in einem Jahr schon ziemlich viel zusammengewachsen. Stichwort überziehen muss ich vielleicht noch dazu sagen, wenn sich dann Julian Nagelsmann nach diesen beiden Spielen, die waren gut, die waren in Teilen sehr gut, die waren, Zitat Nagelsmann, gegen Holland die beste erste Halbzeit, die er seit einem Jahr gesehen hat.
War auch nicht so schlecht. Also die Holländer haben eigentlich kein Land gesehen.
Genau, also es stand nicht 4-0. Vielleicht hätte es schnell 3 oder 4-0 gestanden, wenn das Tor von Leveling gezählt hätte, ja. Das erste. Weil ich glaube, dann hätte man schon relativ schnell noch mehr Vollalarm gemacht, weil die Niederländer waren wirklich erschreckend schwach, fand ich. Erschreckend harmlos. Was dann aber auch wieder hinzukommt, Stichwort überziehen, das wollte ich nämlich eigentlich sagen, Manchester City, die Benchmark im europäischen Fußball, da waren wir bei der EM schon nicht weit weg. Bedeutet, wir sind jetzt vielleicht sogar noch näher dran und muss man dann diesen Satz nochmal sagen? En Detail, die Zahlen nennt er natürlich dann nicht, aber das ist schon wieder Maßstäbe neu setzen. Ich habe es eingangs gesagt, das hatte ich jetzt wieder. Also jetzt schon wieder mit Manchester City, der erfolgreichsten Clubmannschaft der letzten 3-4 Jahre, neben Real Madrid. Das ist schon mutig, aber okay, da will er halt hin. Das ist das Ziel. Das ist der WM-Titel, das ist, wie die Nations League gewinnen. Finde ich dann spannend. Und bei Pavlovic Stiller bin ich total bei dir. Das ist die Zukunft, auch in Jamie Leveling oder in Johnny Burkhardt oder you name it. Die freuen sich natürlich, wenn man überlegt, Julian Nagelsmann bleibt vielleicht über 26 hinaus. Weil das ist ja die Zukunft. Julian Brandt, dann bin ich wieder bei dir, oder ein Leon Goretzka oder Niklas Süle, die sagen vielleicht, wann kommt denn endlich wieder ein neuer? Vielleicht. Ja. Also, keine Ahnung. Das ist eben das, was du sagst. Manche Spieler fassen es dann so und andere so auf. Aber der Weg ist natürlich, also da sind wir uns einig, der Weg auch bei so einem Spielern, Pavlovic Stiller, die ja beide wirklich ein gutes Spiel gemacht haben. Das war jetzt nicht herausragend, aber das war schon sehr, sehr abgeklärt. Bis auf kleine, und das sagt auch Nagelsmann, Wackler und mal Abspielfehler, die dürfen dann passieren bei so einem Spiel, aber der zieht es dann durch und bis auf diese kleinen Dinge, die er dann vielleicht überzieht, spricht ja auch vieles dafür, dass das echt wirklich eine richtig, richtig gute Entscheidung war. Das bleibt ja auch, das hat nicht jeder gesagt, als Julian Nagelsmann im Oktober angetreten ist bei der Nationalmannschaft. Da haben viele, viele gezweifelt, so, der kriegt's auch nicht hin.
Ja, definitiv. Also es sah ja auch in den ersten 2-3 Monaten seiner Amtszeit so aus, als ob es wieder losgeht mit den Schwierigkeiten. Und dann hat er einen Cut gemacht, anscheinend zum richtigen Zeitpunkt. Und jetzt müssen wir halt mal gucken, ob das langfristig auch immer so ist oder ob es halt dann nur so ein halbes Jahr Effekt ist. Das weiß man ja bis jetzt noch nicht. Ich bin da immer ein bisschen vorsichtig, weil in der Nationalmannschaft immer unheimlich viel passieren kann. Ich bin total froh, dass Julian Nagelsmann das jetzt so hinbekommen hat und auch einfach einen Teamgeist geformt hat und dass man sieht, dass die Jungs einfach Spaß haben. Und dann wird man sehen, aber jetzt so direkt zu überpacen und zu sagen, hey, wir werden jetzt den Nagelsmann binden bis 29, schon im Vorhinein. Wer weiß, ob man sich dann nicht wieder ins eigene Fleisch schneidet, falls es doch mal aus dem Ruder kommt. Weil du weißt nicht, welches Rad da im Hintergrund genau das Richtige ist, was ineinander greifen muss. Vielleicht ist es genau das Trainerteam und wenn das vielleicht nicht zusammenbleibt, geht dann was aus dem Ruder oder ist es vielleicht auch tatsächlich weiter im größeren Kreis noch das Betreuerteam? Hat er irgendwie jemanden, der das ein bisschen zusammenhält? Man kennt die Mechanismen nicht und manchmal ist es eine Kleinigkeit, die dann zum Negativen ausschwingt.
Ich finde das auch interessant, weil vor gar nicht allzu langer Zeit, ich will das Thema nicht zu groß machen, aber vor gar nicht allzu langer Zeit, es ist glaube ich ein paar Wochen her, gab es schon den Halbsatz schon wieder in Richtung Jürgen Klopp und Bundestrainer und sollte der mal Zeit haben, wir erinnern uns auch jetzt, wo er hingegangen ist, das ist nicht Thema unseres Podcasts, das ist ganz klar, aber jetzt ist es vielleicht auch kommunikativ dann, wir stärken dem jetzt mal ganz besonders den Rücken und gehen jetzt mal voll darauf, dass 26 im Sommer, egal wie die WM ausgeht oder egal was bei dieser WM passiert, wir grundsätzlich erstmal davon überzeugen, dass Nagelsmann natürlich der Richtige ist und wir nicht mehr über Jürgen Klopp sprechen, nicht als Schattentrainer und nicht als was auch immer, sondern Nagelsmann auf die Eins, würde Flo sagen.
Ja, ist ja auch alles gut und schön, aber es ist nicht so wie bei Spielern, dass du den jetzt 5 Jahre verpflichtest und genau weißt, selbst wenn es in 2 oder 3 Jahren nicht ganz so gut mehr funktioniert, dann werde ich danach noch Ablöse für denjenigen bekommen und irgendwie, ich sichere mir eigentlich nur Geld in der Kasse, wenn ich den Vertrag jetzt verlängere. Sondern bei den Nationalmannschaften war es halt irgendwie der Erfahrung nach eher andersrum. Wenn es halt dann nicht mehr funktioniert hat, dann hat es den Verband richtig viel Geld gekostet. Und da muss man jetzt vorsichtig sein nach der wirtschaftlichen Situation, sagen wir mal, der letzten 5 Jahre.
Ja, und ohne Not dann genau diese Baustelle, oder es ist keine Baustelle geworden, aber ohne Not so eine Äußerung, gebe ich dir in Teilen zumindest recht. Aber wie gesagt, mit dem Hintergrund vielleicht, dass da so ein Halbsatz gefallen ist und Jürgen Klopp und jetzt ist er bei Red Bull, das mag sicherlich eine Rolle gespielt haben. Und Rudi Völler ist jemand, der das dann eben impulsiv macht und jemand, der dem das Herz auf der Zunge liegt. So, wir wissen es ja alle, wie es ist.
Manchmal nicht nur das Herz, aber auch mal das Herz.
Ja, genau. Eine Sache würde mich mal interessieren aus Sicht einer Spielerin, einer Profispielerin. 4 Spieler wurden am Montagabend verabschiedet beim Spiel gegen die Niederländer. 3 waren da. Neuer Müller, besonders gern wahrscheinlich in ihrem Heimatstadion in München. Und Gündoğan, der andere Weltmeister, Toni Kroos, der war nicht da. Er hat relativ kurzfristig abgesagt, Verpflichtungen in seiner Nachwuchsakademie in Madrid, alles verstanden, der Verband hat es erklärt. Er wollte schon mal bei so einer Verabschiedung beim ersten Mal nicht dabei sein. Bleibt da ein Geschmäckle oder redet da eh in einer Woche keiner mehr drüber und hast du Verständnis für diese, zumindest auch kurzfristig kommunizierte Absage?
Finde ich ein schwieriges Thema. Nur grundsätzlich ist es immer möglich, dass etwas dazwischen kommt und man diese Absage einfach akzeptiert, weil man nicht weiß, was der Hintergrund ist. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch denken, dass es ein Geschmäckle hat, also ob es was mit dem Spieler zu tun hat oder was auch immer, kann man drüber nachdenken. Auf der anderen Seite ist halt Toni Kroos auch jemand, der nicht so gerne in der Öffentlichkeit gestanden hat.
Das ist es eben.
Vielleicht ist das halt einfach auch nicht sein Ding. Also dann sagt er, boah, ich mache mir daraus nichts und das jetzt für andere zu machen, da war er noch nie der Typ. Und dann muss es jeder Fan für sich selber einschätzen, wie er das findet. Also ich würde sagen, dass es schon auch dazugehört, wenn man Nationalmannschaft gespielt hat, wenn man sein Karriereende verkündet und man eingeladen wird zu einer Verabschiedung, dass man kommt, weil man so auch den Fans was zurückgibt, weil das für die auch oftmals wichtig ist. Und auch wenn es halt so eine Gruppe ist, auch von den Weltmeistern, aber es wird immer Positives und Negatives zu sagen geben.
Sehr diplomatisch. Aber weiß man das dann eben nicht halt, letzter Gedanke, da so 3 Wochen, bevor dieser Termin ist, womöglich wusste der DFB das und kommuniziert es dann in
das
Absprache.
Das ist halt genau wieder diese Frage. Ne? Liegt es an ihm, liegt es an dem Verband oder woran liegt es? Also wenn es jetzt wirklich was Kurzfristiges ist, was dazwischen gekommen ist, vielleicht wurde ja auch nur kommuniziert, dass es was in der Nachwuchsakademie ist und eigentlich ist es irgendwas in der Familie oder Ähnlichem. Dann verstehe ich das alles. Kann auch sein, dass am gleichen Tag jetzt mal aus der Luft gegriffen, irgendwie von einem seiner Kinder ein Spiel war, Finale von was weiß ich, und er gesagt hat, boah, das ist mir wichtiger als meine eigene Verabschiedung. Aber dann hätte er es auch kommunizieren können. Auf der anderen Seite wäre es vielleicht auch eine Toni Großart gewesen, vor 5 Wochen schon zu sagen, es tut mir leid, Fans, ich möchte keine Verabschiedung haben. Ich hoffe, ihr versteht das. Ich möchte nicht in der Öffentlichkeit stehen und es ist alles gut, so wie es ist und danke euch.
Ist, ja. Ist möglich und im Zweifel in seinem eigenen Podcast. Ich glaube, er hat auch mal verraten beim ersten Mal so, ja, ich habe am nächsten Tag Training bei Real gehabt und stand da irgendwie mit Benzema und Co. auf dem Platz und habe da meine Verpflichtung und das war dann in dem Moment auch so. Da hat er es auch relativ, ich glaube, aber auch erst im Nachgang natürlich erklärt, aber da war er dann eben auch ja entsprechend in einem eher komischen Rahmen damals sein Wolfsburg mit Löw und so, das war alles irgendwie ein bisschen schräg. Ja.
Und ich meine, so mit am nächsten Tag Training in Madrid, wir wissen, wie klein Europa ist und wie viel mit da Privatjets geflogen wird, das hätte man sich ja auch organisieren können, auch wenn ich da nichts unterstellen möchte.
Nee, genau. Dann, ja, spannend auf jeden Fall und auch bis November eben noch mal ein paar Wochen Zeit, dann Nagelsmann noch mal zwei Auftritte, wo er wahrscheinlich irgendwie eine Mischung finden wird, ausprobieren und sich weiter festigen, aber Gedanken an 2026 und darüber hinaus wird er sich höchstens machen, ja, über die WM hinaus, mit welchem Ergebnis er aus diesem Turnier rausgeht, Vertragsfragen im Bestfall, schiebt er bis dahin möglichst vorerst mal zur Seite, glaube ich.
Aber interessant ist ja auch noch ein anderer Gedankengang, wenn du halt so Debütanten nominierst, und die dann auch noch gut spielen, so wie in Leverling. Was machst du denn dann, wenn deine potenziellen vorherigen nominierten Spieler wieder fit sind? Also wen nimmst du in Kader? Deswegen bin ich auch gespannt, wenn dann alle fit sind, wie denn sein Kader auch aussehen wird.
Gibt ja ein schönes Wort dafür, Luxusproblem.
Genau.
Und Härtefälle, um die es geht. Und das führt uns aber auch direkt zu unseren Hot Takes.
Härtefälle, ja, wir sind auch Härtefälle.
Unsere Hot Takes sind, das sind nicht mal Härtefälle, das ist höchstens, das ist die Härte, was wir da abliefern. Und deswegen können wir nochmal kurz zurückgucken. Es war wieder relativ knapp. Kleindienst, sagst du, macht sein Debüttor. Er stand zweimal von Anfang an auf dem Platz und war gegen Bosnien nur einen VAR-Moment und Millimeter abseits davon weg, in Bosnien das Tor zu machen.
Das ist echt traurig gewesen. Ich hätte auch einen ausgegeben.
Oh Gott, das machen wir. Also auf jeden Fall, wer auf jeden Fall diesen ersten Punkt irgendwie holt, gibt auf jeden Fall einen aus, das steht fest, zu Recht. Und die Ungarn, habe ich gesagt, schlagen die Niederländer, auch da hat jetzt gar nicht so wahnsinnig viel gefehlt, die haben 1-0 relativ lange geführt, hat es dann aber selbst in Überzahl nicht geschafft. Und ja, und ich mache einfach direkt weiter mit dem DFB-Thema und der Jamie Leveling, dem es ja sehr, sehr gut gefallen hat in München, glaube ich, das hat er auch nachher in der Mixzone nochmal gesagt, es war ganz nett mit vielen Stuttgarter Kollegen auch, mit Maxi Mittelstädt, eben mit Stiller da auf A6 und er sagt, ja, mit denen macht Spaß und ich glaube, dem macht so viel Spaß, dass er beim Topspiel gegen München am Samstag die Stuttgarter mit einem Tor zum Sieg schießt gegen die Bayern.
Ja, das ist doch schön.
Und du hast Holstein Kiel, nein.
Ich habe echt gedacht, wir schaffen einen Podcast ohne das zu erwähnen, aber das war jetzt extra von dir. Ist okay. Nee, ich habe mir so überlegt, man könnte mal Mainz nehmen, auf die setzen, weil die Leipzig zu Gast haben. Ich glaube, dass der Johnny Burkhardt ein bisschen sauer ist, dass er nicht so ganz so viel Spielzeit bekommen hat bei der Nazio. Vielleicht hätte er gerne mal von Anfang an gespielt. Und dass er sich den Frust von der Seele schießt und dadurch die Mainzer gegen Leipzig, die ja momentan einfach mal Tabellenzweiter sind, die Punkte holen und sich dann weiter in der oberen Tabellenhälfte festsetzen.
Dann haben wir jetzt den Nationalmannschaftsbezug auf unsere Hot Takes mal nochmal kurz rübergenommen in dieser Nationalmannschaftswoche. Und ich bin sehr gespannt, wer wem und vor allem eigentlich was ausgeben muss und wann überhaupt. Wir verdursten bis dahin, ja.
Ja, ich hoffe, bis zum Weihnachtsmarkt haben wir was geschafft, wenn ich wieder in Deutschland bin.
Ich bin äußerst hoffnungsvoll, dass einer von uns einen Glühwein kriegt.
Das klingt nicht überzeugend.
Almut, vielen Dank. Wie immer, hat sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche dir eine gute Zeit und alles gut beim nächsten Spiel natürlich.
Ja, danke dir. Wir haben noch unser letztes reguläres Heimspiel gegen San Diego. Wir haben nämlich geschafft, unser Playoff-Heimspiel zu sichern. Am Wochenende und dadurch habe ich auf jeden Fall noch ein Heimspiel mehr. Das freut mich ungemein. Jetzt sehen wir mal zu, dass wir hoffentlich noch auf den zweiten Platz irgendwie kommen, damit wir auch ein potenzielles Halbfinale, falls wir das denn erreichen sollten, auch zu Hause spielen können, weil zu Hause ist ja doch irgendwie immer am schönsten.
Schönes Schlusswort. Viel Erfolg. Mach's gut, Almut.
Euch allen viel Spaß zu Hause oder wo auch immer ihr uns zuhört bei, ja, doch einer Folge, in der wir sehr viel gelacht haben. Und dann freue ich mich auf nächste Woche. Lass es dir gut gehen, Roman.
Ciao.
Ciao, ciao.
Almuts Pausentee. Der RND Fußball Podcast mit Almut Schuld und Roman Gerdt.